Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung der Bank.
Thema seit Wochen, vor allen Dingen Thema der Woche, ist natürlich die Bundestagswahl. Überall, auch an der Börse, der Staub legt sich so langsam und die Lage wird so langsam eindeutig, würde ich sagen. Irgendwie scheint alles außer der Ampel momentan schwierig zu sein, zumal die Union gefühlt ohne Spitze dasteht und sich irgendwie selbst montiert. Die Regierungsansprüche werden rasant runtergeschraubt. Herr Klude, umso weniger potenzielle Möglichkeiten, umso niedriger die Unsicherheit und umso besser für die Börse, oder? Die Rechnung kann man so machen.
Ja, würde ich auch sagen. Prinzipiell ist das sicherlich so, dass das Wahlergebnis ja doch relativ klar ausgefallen ist. Ich sage mal, für die Börse war das Schreckgespenst Rot-Rot-Grün, das ist nicht möglich. Zumindest nicht als Mehrheitsregierungskoalition. Insofern alles andere, ob es jetzt die Ampel wird oder noch eine theoretisch vielleicht mögliche Jamaika-Koalition oder selbst eine große Koalition, das ist, glaube ich, für die Börsianer alles ganz gut verträglich. Nichtsdestotrotz, ein bisschen Unsicherheit bleibt natürlich, weil man schon davon ausgehen muss, dass sich ja die Sondierungsgespräche und dann nachher die Koalitionsverhandlungen schon zeitlich sicherlich da noch ein bisschen in die Länge ziehen werden. Aber wie gesagt, größere Überraschungen sind zumindest aus heutiger Sicht ja eher unwahrscheinlich.
Ja, die Börse kann wohl damit leben, so haben Sie es auch gerade gesagt. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Ich würde sagen, die Zukunftskonstellation daran ist eigentlich dieses Grün-Gelb, geführt von der SPD voraussichtlich, ja. Also an Grün-Gelb führt wohl kein Weg vorbei. Wie gut wäre denn so eine Ampel, wenn wir die jetzt einfach mal nehmen, wie gut wäre das für die Wirtschaft?
Ich glaube, dass mit einer Ampel die Wirtschaft insgesamt auch ganz gut leben könnte. Ich meine, das Wahlergebnis ist ja einerseits ein Ausdruck dafür, dass die Bundesbürger doch einerseits für Stabilität votiert haben und auf der anderen Seite aber natürlich doch auch etwas Neues haben wollten und eben nicht die Fortsetzung der Großen Koalition. Und insofern jetzt mit den Grünen, die einerseits natürlich ganz stark die Klimapolitik in den Vordergrund geschoben haben, auf der anderen Seite die FDP, wie allerdings auch alle anderen Parteien, die ja auch mittlerweile erkannt haben, dass nichts mehr daran vorbeigeht, hier mehr fürs Klima zu tun. Die FDP hat da sicherlich einen etwas anderen Ansatz, also mehr marktwirtschaftliche Instrumente ins Spiel zu bringen und weniger dirigistische staatliche Eingriffe. Das wird jetzt spannend zu sehen, inwiefern sich die beiden da einig werden können. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Grün und Gelb ja durchaus auch miteinander regieren wollen. Jeder möchte gerne in die Regierung und letztendlich, ob man es dann mit der SPD oder mit der Union macht, macht vermutlich nicht die ganz großen Unterschiede. Klar, die Grünen, denen wird eine größere Nähe zur SPD nachgesagt, der FDP sicherlich eher zur Union. Aber ich glaube, beiden wird es auch darauf ankommen, hier tatsächlich Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und da muss man sagen, okay, die SPD hat die Mehrheit oder hat zumindest mehr Stimmen bekommen als die Union. Und insofern sind sie jetzt hier erstmal im Lead, auch eine Regierung zu formen, eine Koalition zu formen. Ich sag mal, das könnte für die Wirtschaft vielleicht sogar eine ganz gute Situation werden, wenn sowohl die Grünen als auch die FDP mit im Boot sind, weil man da doch dann vielleicht sehr ausgleichende Faktoren dann im Endeffekt zusammenbekommt.
Unsicherheitsfaktoren haben wir trotzdem, beziehungsweise die Bundestagswahl ist nicht der wichtigste Faktor für die Börse. Sie hatten mir vorhin am Telefon, als wir kurz telefoniert haben, gesagt, ja, morgens schaut man ja erstmal, was macht China, Evergrande platzt die Bombe schon. Sie halten das also für sehr explosiv?
Ich glaube, das ist extrem schwierig einzuschätzen. Also ich sage mal, natürlich jeder spricht darüber und angesichts der ausstehenden Schulden macht man sich natürlich schon Sorgen, weil man nicht genau wirklich einschätzen kann, was für eine Bedeutung ein Platzen oder ich sage mal ein möglicher Konkurs dieses Unternehmens hätte. Es wird ja häufig dann immer so mit dem möglichen Lehman-Moment verglichen. Das ist hoffentlich zumindest übertrieben, aber man weiß natürlich auch im Moment nach wie vor nicht genau, wie die chinesische Administration tatsächlich mit diesem Thema umgeht, ob das Unternehmen gerettet wird oder zumindest Teile gerettet wird oder ob, ich sag mal, der mögliche negative Fallout dann eben kompensiert wird. Im Moment sieht es ja danach aus, es gibt wenig Neuigkeiten, also das spricht möglicherweise dafür, dass die chinesische Regierung im Hintergrund schon aktiv ist. Man sieht und hört, dass die chinesische Zentralbank jeden Tag Gelder ins Finanzsystem hineinbringt, Liquidität injiziert, um halt da auch die Auswirkungen auf die Märkte im Schach zu halten. Und häufig ist es ja so, dass so große Themen und mögliche potenzielle Krisen, über die man so viel spricht, dass die dann letztendlich dann eben doch nicht die große Bombe sind. Die großen Bomben und die großen Überraschungen sind ja die Dinge, von denen man meistens ja nichts weiß. Ich weiß, bei Lehman kann ich mich noch gut daran erinnern, dass wir am Freitagnachmittag eigentlich alle nach Hause gegangen sind, in der Erwartung, na, übers Wochenende werden die gerettet, wie vorher Bear Stearns. Und dann platzte eben die Bombe, dass sie nicht gerettet werden. Und damit hatte man damals nicht gerechnet. Ich glaube, jetzt hier bei Evergrande, da gehen viele eben schon eher von einem sehr negativen Szenario aus und stellen sich vielleicht, auch wenn man es an den Märkten definitiv nicht sieht, das muss man auch sagen. Also die Märkte sehen dieses Thema ja bisher relativ entspannt, aber es wird halt viel darüber gesprochen und dann ist es vielleicht, wird das Ganze vielleicht dann doch nicht mehr ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Aber trotzdem ist das ja kein Umfeld, in dem man sagt, ich investiere jetzt mein ganzes Geld in den Aktienmarkt, wenn da ja doch irgendwie, um im Vergleich zu bleiben, es köchelt im Hintergrund, wenn da die Option ist, es könnte vielleicht doch so eine Art Lehman-Moment oder asiatischer Lehman-Moment werden, ja, dann will ich doch nicht mein ganzes Geld in den Markt packen. Oder vielleicht doch, ist es vielleicht doch jetzt alles, dass man sagt, genau dann, wenn die Sorge so groß ist, gibt es ja eigentlich gute Chancen.
Ja, also ich sag mal, man muss ja ganz ehrlich sein, das Leben und auch gerade am Kapitalmarkt ist ja nie ohne Risiken. Es gibt immer Faktoren, die einen Sorge bereiten, wo man sagt, kann das Umfeld, selbst wenn es aktuell so positiv ist, kann es überhaupt so gut bleiben? Muss es sich nicht verschlechtern? Wir können immer einen wirtschaftlichen Absprung bekommen. Wir können immer über politische, geopolitische Risiken sprechen, Zinsen, all diese Dinge. Das hat man ja nie völlig im Griff und da gibt es ja auch nie eine einhellige, klare Meinung. Und insofern, man sieht es ja auch, wir sind jetzt so in den letzten Wochen am Markt, auch insbesondere hier in Deutschland und Europa, gar nicht mehr wirklich vom Fleck gekommen. Also man muss ja sagen, eigentlich in Deutschland so seit Mai bewegen wir uns immer so zwischen etwas über 15.000 und 16.000 Punkten. Also das ist mehr oder weniger Stillstand. Amerika war noch ein bisschen besser, aber da war jetzt der September auch nicht so toll. Also ich sag mal, die Märkte spiegeln im Moment schon ja auch diese Risiken in gewisser Weise wider. Klar, wenn tatsächlich da was Größeres anbrennen sollte, dann würden die Kurse da natürlich nochmal deutlich drauf reagieren. Aber ich habe ja schon gesagt, das weiß man halt im Endeffekt nicht genau. Und gerade in China ist es vielleicht noch schwieriger, weil, ich sag mal, der Markt oder weil es halt keine freie Marktwirtschaft ist und kein Kapitalismus pur, sondern halt sehr, sehr stark gesteuert wird. Und das macht die Dinge halt noch schwieriger einzuschätzen, weil man nie genau weiß, in welche Richtung jetzt dort tatsächlich agiert wird. Insofern glaube ich, wäre es jetzt auch falsch, komplett auf die Bremse zu treten und zu defensiv zu werden, weil wir haben diese Risiken, die sind am Markt bekannt, die werden auch reflektiert und über die spricht man. Insofern ist das jetzt nicht so, dass man sagen kann, da ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen und alle Risiken werden ausgeblendet und insofern droht dann da tatsächlich das böse Erwachen, ne?
Es gibt noch so ein Thema, über das schon seit langem geredet und gesprochen wird. Inflation. Vor allen Dingen Öl- und Gaspreise steigen jetzt gerade rasant an. Ich würde sagen, wenn wir über Preissteigerungen sprechen, dann kommen wir erstmal an Öl und Gas nicht vorbei. Panikkäufe in Großbritannien. Erste Firmen gehen wohl sogar schon pleite. Über Inflation haben wir schon oft gesprochen. Ich will jetzt dieses Großthema Inflation eigentlich gar nicht anpacken, aber diese Energiepreise, da scheint sich die Lage doch ganz schön zuzuspitzen. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, die Energiepreise sind sicherlich ein Faktor, den man da genau im Auge behalten muss, wo man auch sagen muss, okay, das haben wir sicherlich nicht so erwartet, dass die Preise jetzt immer weiter steigen würden. Wir haben gesagt, okay, ein Ölpreis von um die $70, das spiegelt vielleicht Angebot und Nachfrage und die Erholung der Weltwirtschaft und das Reopening ganz gut wieder. Jetzt sind wir schon fast bei $80 angekommen. Ja, was steckt dahinter? Man sieht irgendwo überall auf der Welt geht der Ölpreis nach oben. Auf einmal ist der Gaspreis, der Erdgaspreis massiv angestiegen. Sie haben die Probleme in Großbritannien angesprochen. Da kommen einerseits so Sorgen um Versorgungsengpässe dazu und dann natürlich gerade auch in Großbritannien vielleicht so die Nachwehen des Brexit, wo man auf einmal feststellt, okay, wir haben gar nicht genügend Lkw-Fahrer, die Lkw-Transporte von A nach B fahren können. Insofern ist dort die Situation dann sicherlich nochmal eine andere. Ich meine, es ist im Moment ja nicht so, dass nicht genügend Öl da ist oder genügend Gas. Es ist nicht an der richtigen Stelle. Und die Sorge ist eben vor dem bevorstehenden Winter, dass die Lagerkapazitäten sehr, sehr gering sind. Wir hatten jetzt zuletzt das Phänomen, dass man natürlich, ich sag mal, auch durch den Versuch oder durch die Notwendigkeit, CO2 und Treibhausgasemissionen zu reduzieren und dementsprechend auf erneuerbare Energien umzustellen, dass das zum Teil auch zu dieser Situation geführt hat, weil dann schon Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke abgestellt worden sind oder mit verminderter Kapazität produzieren, um eben weniger CO2 auszustoßen. Und auf der anderen Seite dann Windenergie und andere erneuerbare Energie nicht so viel Energie liefern, wie es im Moment eigentlich notwendig wäre. Wir hatten auf einmal relative Flaute an Wind in der Nordsee. Das heißt, da ist weniger Strom produziert worden. Und klar, dann stürzen sich alle natürlich auf das noch vorhandene Angebot und dann, ich sag mal, dann geht es eben dahin, dass alle auf einmal LNG-Gas aus Amerika oder sonst wo gerne zu sich importieren möchten und dann gehen die Preise durch die Decke. Das ist genau das Phänomen, was wir im Moment sehen. Und das kann sicherlich auch noch eine Zeit lang anhalten. Und gerade weil die Energiepreise so ein hohes Gewicht in den Warenkörben haben, ist das natürlich auch der Faktor, weshalb die Inflationsraten zunächst auch einmal sehr hoch bleiben werden. Und man sieht das im Moment ja auch am Anleihemarkt. Die Zinsen steigen wieder, die Renditen steigen, weil man eben doch glaubt und befürchtet, dass die Notenbanken dann auf die höhere Inflation vielleicht doch reagieren, indem sie dann nicht erst in fernerer Zukunft die Zinsen erhöhen, sondern dass möglicherweise schon etwas eher passieren wird.
Tapering gab es schon klare Ansagen von der Federal Reserve, Zinsanhebungen. Ich würde sagen, diese Diskussion vertagen wir gerne mal in die Zukunft. Da werden wir bald noch genug drüber sprechen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich will mal bei der Inflation noch an sich bleiben. Es kommt jetzt ja die Berichtssaison und manch einer fürchtet eine Lohnpreisspirale. Also dass jetzt eben auch die Löhne mit anziehen müssen, dann wieder die Preise. Wir brauchen das gar nicht zu sehr auszuführen. Ist ja klar, was das bedeutet. Schaukelt sich alles gegenseitig hoch. Was erwarten Sie? Können Sie sich das vorstellen? Die Ausblicke werden ja allein schon wegen der gestiegenen Energiekosten und so weiter wichtig, der Unternehmen. Das könnte den Gewinn drücken, damit dann auch die Dividenden und damit sind wir mittendrin im Börsenthema. Wenn dann noch die Löhne steigen und auch da könnte ja plötzlich so eine neue Bundesregierung in gewisser Weise auch eine Rolle spielen. Was erwarten Sie für die Berichtssaison?
Also ich glaube, die Erwartungen an die Berichtssaison sind vergleichsweise verhalten. Also zumindest wenn ich mir anschaue, was so die Analysten für die amerikanischen Unternehmen erwarten. Für Deutschland und für Europa kann man das immer nicht ganz so gut eigentlich analysieren, weil es da zum Teil keine wirklich gute Datenbasis gibt für Quartalsgewinnschätzung, aber für die USA kann man das tun. Und da sieht man, dass für das dritte Quartal, bezogen jetzt auf den S&P 500 beispielsweise, aber auch auf den Dow Jones, die Analysten noch mit einem relativ deutlichen Gewinnrückgang rechnen gegenüber dem Vorquartal. Und ich glaube, da macht sich genau diese Sorge oder manifestiert sich da überall das, was Sie gerade gesagt haben, höhere Energiepreise, höhere Inputkosten, Rohstoffpreise, die gestiegen sind, Transportkosten, die ansteigen und möglicherweise dann eben auch noch höhere Löhne, die zum Teil von den Unternehmen bezahlt werden müssen. Das schürt natürlich die Sorge, dass die Unternehmen das nicht kompensieren können und dass das dann eben auch zu Lasten der Gewinne gehen könnte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Erwartungshaltung scheint mir vergleichsweise gering zu sein, denn man darf nicht vergessen, also zumindest in den Erwartungen ist es ja so, dass man für das dritte Quartal ja doch nochmal auch wieder ein relativ solides wirtschaftliches Wachstum erwarten kann. Und ein höheres Wirtschaftswachstum und fallende, also tatsächlich absolut zurückgehende Gewinne, das ist eigentlich ein Szenario, das nicht zusammenpasst. Klar, für einzelne Unternehmen, für einzelne Branchen kann das sicherlich der Fall sein, aber für die Gesamtwirtschaft und damit eben auch für den breiten Aktienmarkt wäre das, denke ich, eher untypisch. Denn klar, auch wenn einzelne Unternehmen höhere Kosten haben, mehr Geld bezahlen müssen für Vorleistungsgüter. Das Geld bleibt ja im System, denn es geht ja zu Unternehmen, die dieses Geld vereinnahmen. Und zumindest bei denen müsste man ja davon ausgehen, dass dann deren Gewinne sich eben auch verbessern und erhöhen. Also insofern warten wir es mal ab, aber ich gehe eigentlich im Moment davon aus, dass es fast wie zu jeder Berichtssaison so ist, dass eigentlich die Analysten da möglicherweise dann im Vorfeld zu vorsichtig sind und dass die Unternehmen dann doch in der Lage sein werden, ihre Gewinnausweise dann doch auch besser darzustellen, als es erwartet wird. Ich glaube, auf der Umsatzseite, da wird es, glaube ich, tatsächlich schwieriger sein. Da rechne ich nicht mit so vielen positiven Überraschungen, weil da wird sich der Preisdruck deutlich stärker bemerkbar machen. Aber wie gesagt, auf der Gewinnseite, da bin ich eigentlich verhältnismäßig optimistisch, dass es den Unternehmen gelingen wird, doch auch wieder mehrheitlich hier positiv zu überraschen. Und Sie hatten die Frage ja noch nach der Lohnpreisspirale gestellt. Ja, es gibt zumindest in den USA natürlich auch einzelne Branchen und Sektoren, wo die Löhne schon deutlich angestiegen sind. Nehmen wir das beispielsweise das ganze Gastgewerbe. Da ist in den letzten Monaten deutlich mehr bezahlt worden. Da mussten die Löhne steigen, um überhaupt die Leute dazu zu bewegen, wieder Jobs anzunehmen. Hier bei uns in Deutschland, in Europa sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Also an den zur Verfügung stehenden Lohn- und Einkommensstatistiken kann man momentan da eigentlich keinen großen Druck erkennen. Ob das mit einer neuen Bundesregierung anders werden wird, das glaube ich im Moment auch nicht. Wir haben Tarifautonomie, also da wird sich die Politik ja auch nicht einmischen. Natürlich werden wir auch in einzelnen Branchen immer sehen, dass zum Teil die Lohnsteigerungen vielleicht auch deutlicher ausfallen werden. Das hat auch vielleicht mit der Demografie zu tun, dass man versuchen muss, eben gute Leute dann auch über höhere Löhne und Einkommen anzulocken und anzuziehen. Auf der anderen Seite, es gibt genügend Branchen, die auch nach wie vor Probleme haben und da wird es schwierig sein, auch tatsächlich dann größere Lohnsteigerungen durchzusetzen. Also ich sage mal, auf gesamtwirtschaftlicher Sicht Kann ich mir im Moment also hier bei uns nicht vorstellen, dass wir deutlich über die 2 oder 2,5% Lohnsteigerungen, die wir auch in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass es darüber hinausgehen wird. Also von daher eine Lohnpreisspirale, die dann auch negativ auf die Inflation drückt, das halte ich nach wie vor für ein eher unwahrscheinliches Szenario.
Ja, alles zu überprüfen innerhalb der nächsten Wochen. Es geht ja bald schon wieder los.
Genau.
Herr Klude, soweit erstmal vielen Dank für diesen Überblick.
Gerne, Herr Leben, bis zum nächsten Mal.
Börsenradio Network, der Kommentar.